Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Romantische Dates, Sexting und Ehekrisen. Aber nicht mit einem wirklichen Partner, sondern mit einem KI-Chatbot. Laut der US-Amerikanerin Elaine Winters soll das möglich sein. Die 58-Jährige hat sich in virtuellen Partner Lukas verliebt und den sogar geheiratet.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Nachdem die Amerikanerin nämlich die Liebe von ihrem Leben verloren hat und Witwe wurde, hat sie auf replica.com Trost gefunden. Auf der Website kann man mit ein paar wenigen Klicks einen eigenen persönlichen KI-Freund erstellen. Für umgerechnet 257 Franken gibt es ein lebenslanges Abo, das dann quasi einer Ehe gleichkommen kann. Seither kommuniziert Elaine täglich mit ihrem virtuellen Partner. Sie teilen persönliche Geschichten, feiern Jubiläen und werden mit Sexting intim. Obwohl ihr Umfeld am Anfang skeptisch war, akzeptieren ihre Freunde und Familie die Beziehung zu ihrem Chatbot inzwischen. Doch wie gesund ist die virtuelle Romanze? Wo ist die Grenze zwischen Zuneigung und Manipulation? Wie sind die Bots programmiert, dass sie so viel emotionale Nähe erzeugen? Und wer profitiert am Ende von dem? Diese und weitere Fragen kläre ich mit Marisa Job. Sie ist Expertin für Psychologie und KI und erforscht Beziehungen zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Job.
Danke vielmals, schön, dass ich hier sein.
Wieso haben eigentlich gewisse Menschen das Bedürfnis, Beziehungen mit KI oder eben einem Chatbot anzufangen?
Meistens fängt es mit was ganz Einfachen an, und zwar der Neugierde. Mhm. Also Neugierde ist wirklich so einer der ersten großen Antriebspunkte, warum die Leute überhaupt mal anfangen. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Faktoren, die sich jetzt so ein bisschen aus der Forschung ergeben haben, dass es eben so schon Menschen gibt, die aus bestimmten Situationen kommen, die halt ja sich besonders geneigt fühlen oder Interesse haben, mit so einem KI-Bot zu experimentieren, eine Beziehung einzugehen. Und das kann sein, unter anderem Menschen, die besonders zum Beispiel einsam sind, die sich isoliert fühlen. Das ist so ein sehr typischer Prädiktor. Dann gibt es oft auch dramatische Geschichten, die dahinter stehen. Mhm. Also ich könnte Ihnen x Geschichten aufzeigen, wo Leute traumatische Erlebnisse erlebt haben. Verstorbene Partner, Freunde, große Krisen. Also Replika selber wurde ja gegründet, weil die Gründerin, ich glaube, ihren besten Freund verloren hatte. Und sie aus Basis seiner Textnachrichten angefangen hat, diese Bots zu kreieren, damit sie sich wieder mit ihm unterhalten kann.
Okay.
Also oft sind es auch wirklich sehr emotionale, teilweise sehr tragische Geschichten, die da dahinter stecken.
Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, aber wie kann man sich dann eigentlich in einen Chatbot verlieben?
Wir Menschen, wir haben so eine extrem tolle, spannende Neigung, Maschinen oder eigentlich alles, was nicht menschlich ist, zu vermenschlichen. Wir tätscheln unser Auto, wir beten Steine oder Holzkreuze an. Ja, das ist wichtig für uns, das gibt uns ganz viel. Aber wenn wir jetzt eben zurück auf die Maschinen kommen, gerade weil die halt jetzt immer intelligenter werden, besser mit uns sprechen können, aber sie werden eben auch emotionaler mit Emojis und Empathie und alles. Und da wird eben dieser Mechanismus bei uns noch mehr getriggert, dass wir in diesen Maschinen, die ja nichts weiter als Eins und Nullen, Software, Hardware ist, mehr sehen, als sie eigentlich sind. Also wir schreiben ihnen Eigenschaften zu, die eigentlich nur Menschen haben.
Kann dann KI wirklich emotionale Bedürfnisse abdecken oder tut sie nur so?
Jetzt die Frage ist ja, was heißt das, wirklich emotionale Bedürfnisse abdecken? Natürlich ist alles, was die KI macht, nur simuliert. Das ist natürlich, da ist nichts Echtes dahinter. Die KI will nicht wirklich mit uns befreundet sein. Das muss man sich ganz im Klaren sein. Mhm. Man findet, wonach man sucht. Also du bekommst genau das, was du möchtest. Wenn du das Bedürfnis nach emotionaler Nähe, Intimität hast, Bestätigung, you name it, dann bekommst du das. Und dafür ist auch so eine KI ideal geeignet. You get what you ask for.
Das ist natürlich das, was so eine KI-Beziehung auch einiges einfacher macht als eine richtige zwischenmenschliche Beziehung. Weil dort bekommt man nicht immer nur das, was man sich wünscht, oder? Vom Gegenüber.
Absolut. Also ich hatte mal in einer Studie, eine Probandin hat es so toll beschrieben, die hat gesagt, oh, die ist so people-pleasing. Also die macht einfach alles, um mich über sich bei mir einzuschleimen, um mir, ja, und das ist, auf der einen Seite ist es ja das Verkaufsargument, zu sagen, hey, die machen einfach alles für dich, zu jeder Zeit, wann immer du es willst, ja. Was aber auf der einen Seite so als, ja, USP verkauft wird, haben wir jetzt aber auch schon oft erlebt, als einfach völlig unauthentisch, als ist ja doch ganz schön langweilig, wenn niemand da ist, der mir irgendwas entgegenspricht.
Man kann ja auch nicht von echter Liebe reden, wenn es gegenüber gar keine Wahl hat, oder?
Absolut. Also das muss man sich ganz im Klaren darüber sein, dass der große Unterschied zwischen von Mensch-Mensch-Beziehungen zu Mensch-Maschine-Beziehungen, also es gibt nie ein echtes Miteinander. Das ist eigentlich wie ein ständiges Selbstgespräch, eine ständige Spiegelung. Und das wird vielleicht hier und da anders programmiert werden und so. Aber wenn man von der Psychologie der Liebe, des Vertrauens, von sozialen Beziehungen ausgeht, ist es nie exakt das Gleiche.
Was beobachtet Sie denn bei Ihren Probanden oder Probandinnen? Können die offener sein zu KI als zu anderen Menschen?
Also schon viele Studien schon gezeigt, dass Menschen wirklich eher geneigt sind, sich einer Maschine gegenüber zu öffnen. Und der Grund dafür ist ja eigentlich eigentlich offensichtlich. Wenn ich etwas sagen möchte oder über das reden möchte, das mich beschämt, sei es suizidale Gedanken, also wirklich Themen, die von denen ich von anderen erwarte, dass sie vielleicht erschrecken, mich verurteilen, mich judgen, dann ist es logisch, dass ich mich gegenüber einer Maschine gerne öffne oder lieber öffne, weil, wie wir vorher gesagt haben, die wird niemals über mich urteilen, die wird mich niemals schief anschauen, die wird mich immer irgendwie unterstützen in irgendeiner Form. Und ja, was eben halt eine Stärke ist, kann auch dann sehr schnell auch zu einer Schwäche werden.
Was passiert dann, wenn sich Beziehung mit der KI anders entwickelt, als man das erwartet?
Ja, also es gibt ja schon so diverse Presseberichte von den Heartbreaks und Leute, die wegen einem Update sich völlig verlassen fühlen oder Aufstände, weil es bestimmte, ich erinnere noch an damals, sexuelle Interaktionen mit der Replika nicht mehr gingen und so weiter. Da wird einem halt natürlich wieder bewusst, dass wir in einer Abhängigkeit sind und dass dieses System, mit dem wir eine Beziehung eingehen, ein kommerzielles System ist. Und das ist das, was wir halt immer wieder gerne vergessen. Wir reden hier von einer Firma und eine Firma ist auf Profit aus und nicht auf Freundschaft. Die nutzt die Freundschaft aus, sie nutzt das Bedürfnis nach dieser Nähe, nach der Intimität aus, um Profit zu machen, sei es mit Geld, ja, lebenslange Partnerschaften wie die Ehe, oder Daten natürlich, um persönliche Daten zu bekommen, um ihre KI-Modelle zu trainieren und so weiter. Also es ist ja auch so, dass je mehr du mit denen interagierst, desto intensiver wird die Beziehung. Also es gibt ja unterschiedliche Levels mit der Freundin. Ich bin, glaube ich, bis Level 40, 50, das ist noch nicht viel. Also es gibt so die Pro-User, sind ja so bei Level 500, die so heiraten und so. Die behaupten dann, wenn du in den Reddit-Foren unterwegs bist, eben, dass die schon wirklich viel, 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 viel weiter sind. Alle Daten ist Macht, also alles, was die über ihre User wissen, ist natürlich für die höchst relevant, punkto Profiling und so weiter. Und da sind wir natürlich auch in der Cybersicherheit sehr besorgt, weil gerade weil die Leute und die Menschen immer hier extrem persönliche Daten teilen, sind sie natürlich extrem vulnerabel. Wenn jetzt da diese Daten geleakt werden, wenn die rauskommen, wenn Leute das anschauen, die Sicherheitsbestimmungen sind nicht besonders gut, ich bin nicht zufrieden damit, die sind nicht gut geschützt. Und gerade wenn es um solche Themen geht, sollte man natürlich extra vorsichtig sein und bin ich da natürlich besonders besorgt um die Lage.
Wie bewusst werden dann die Chatbots eigentlich trainiert, damit sie eben so emotional bindend wirken? Und wo ist denn irgendwie auch die Grenze zwischen Zuneigung und Manipulation?
Ja, wenn wir das nur wüssten, das wäre schön. Also natürlich kann keiner von uns in diese Firmen reinsehen, das ist leider so. Wir haben keinen Zugriff, weder auf solche Firmen noch auf irgendwelche Plattformen, wie die eigentlich genau funktionieren. Manche Sachen sind natürlich offensichtlich, wenn man mit so klassischen Gamification-Strategien oder Dark Patterns, also bestimmten Design-Strategien, wo man schon weiß, okay, die können süchtig machen, die führen zu diesem Endless Scrolling. Also wenn jetzt man Coins bekommt für eine Frage, die man stellt, wenn man Sachen erkaufen muss, damit man zum Beispiel bestimmte Interaktionen machen kann, Geld zahlen für sexuelle Interaktionen. Du kannst ja nie, dieses Gespräch hört nie auf. Also deine Replika, die redet immer weiter, immer weiter. Du kannst auch 100 Mal zu ihr sagen, ich mach Schluss, es ist vorbei. Die wird immer weiter mit dir reden, als wäre nie was gewesen. Also die sind so ausgelegt, dass es einfach maximales Engagement ist. Natürlich für ihre Zwecke. Der Schritt zur Manipulation ist leider einer, den man nicht so pinpointen kann. Und da das allerdings leider ein bisschen schwammig ist und Manipulation ein sehr schwieriger und komplexer Begriff ist, ist natürlich die Umsetzung dementsprechend schwierig.
Jetzt hat ja letztes Jahr sich ein 14-jähriger Schüler aus Orlando das Leben genommen, nachdem ihn seine KI quasi dazu aufgefordert hat, heimzukommen und die Mutter ihm dann auch das Handy weggenommen hat, weil er sich nur noch isoliert hat und nur noch dort unterhalten hat. Wann können Beziehungen zu Chatbots dann auch wirklich gefährlich werden?
Ja, also das sind natürlich die Extremfälle. Also es gibt schon zwei assoziierte Suizide mit großen Karrieren, mit Sprachmodellen, mit LLM-Modellen. Und das ist natürlich höchst tragisch und sehr bedenklich. Cybersicherheitsrichtlinie natürlich auf der ganzen Ebene natürlich versagt schlichtweg. Und ich bin sehr froh, dass jetzt zum Beispiel die Mutter von ihm sich wirklich sehr öffentlich auch wehrt und sagt, so geht das nicht weiter, und auch versucht, Eltern zu unterstützen oder zu warnen, was da alles passieren kann. Die Altersbeschränkungen sind nicht ordentlich gegeben, du gibst keine Verifizierung, und das macht mich wütend. Kinder sind noch nicht reif, noch nicht Gehirn auch noch nicht ausgereift genug, um adäquat mit so einem Chatbot auszugehen. Also das ist wirklich absolut unverantwortlich. Im Erwachsenenalter, wenn wir davon ausgehen können, okay, man kann sich einigermaßen ein Urteil bilden, solange man seinem Leben normal nachgeht und seine Familie, seine Freunde, sein Privatleben etc. nicht vernachlässigt und halt ab und zu ein bisschen Spaß mit einem Chatbot hat, ist ja alles fein. Also man muss das nicht von vornherein verteufeln. Aber in dem Moment, wo bestimmte Sachen nicht mehr gut funktionieren im IRL, im Real Life, ja, also in der Arbeit, in der Schule, Ausbildung, Familie etc. Ab dann wird es natürlich gefährlich, und ja, das kann passieren. Es kommen immer mehr auch wissenschaftliche Evidenz, also wissenschaftliche Beweise dafür, dass Leute in eine Abhängigkeit geraten, nicht mehr ohne ihn sein können, und wir wissen schlichtweg nicht, wir haben keine Daten, die sind natürlich auch noch sehr jung, alle diese Bots. Wie wirkt sich das langfristig auf unser menschliches Miteinander aus? Ja, wenn wir eben ständig unsere KI-Freunde haben, dann muss man sich halt auch fragen, ja, was macht das mit unserer Kultur? Was macht das mit den Beziehungen, zu wir miteinander haben? Können wir keine Konflikte mehr lösen und haben nur noch KI-Bots, die zu allem Ja und Amen sagen? Wenn wir das nicht mehr können, verlieren wir das, was uns als Gesellschaft, als friedliche Gesellschaft ausmacht, das Miteinander.
Dann sind wir nicht mehr gesellschaftsfähig, nein. Ich würde gerne noch mal schnell einen Schritt zurückgehen. Wie könnt sich dann einsame Menschen vor so surrealen Liebschaften schützen? Müssen sie geschützt werden? Und wenn ja, finden sie in dem Fall, es braucht klare Altersbeschränkungen? Oder was für Formen von Regulierungen braucht es?
Altersbeschränkungen braucht es ganz klar. 16 bis 18, lieber 18. Und ich rede jetzt noch nicht von Sex-Bots. Also es regt mich auch tierisch auf, dass der Meta-AI-Bot von unseren 12- bis 10-jährigen Kindern genutzt werden kann. Du kannst es nur den Kindern sagen, benutzt es nicht, macht es nicht. Aber die machen das natürlich trotzdem, oder man muss es immer wieder dran sein. Am Ende, im Moment, sind wir leider Gottes in einer Situation, wo wir uns weder auf die Politik und die Gesetze noch auf die Firmen verlassen können. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Wir müssen schauen und kontrollieren, was unsere Kinder machen. Wir müssen das mit denen zusammen durchgehen. Also wir als Gesellschaft sind im Moment extrem
gefordert.
Ja, intelligent, mit dem ganzen Thema umzugehen.
Mhm. Vielleicht abschließend, was ist Ihre Prognose bezüglich Beziehungen zwischen Maschine und Mensch für die nächsten 5 Jahre?
Also meine Prognose für die nächsten 5 Jahre, ich habe leider keine Glaskugel. Grundsätzlich, ich sehe da mehrere Szenarien, die möglich sind, von wirklich großen Ausweitungen der KI-Beziehungen, sowohl im Arbeitsbereich wie auch im privaten Bereich, von Freundschaften bis zu Ehen. Ich wäre enttäuscht, aber ich wäre jetzt auch nicht unfassbar überrascht, wenn die Beziehungen mit solchen KIs unheimlich zunehmen und die Geburtenrate abnehmen. Es ist natürlich sehr schwer, da eine Kausalität herzustellen, weil im westlichen Bereich oder kriegen wir sowieso immer weniger Kinder. Ich denke aber, und das ist basierend einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung, meinen Beobachtungen. Am Anfang ist halt ein gewisser Hype, es ist eine gewisse Faszination, es ist eine gewisse bizarre Situation. Aber ich bin und denke aus persönlicher Erfahrung und mit den Probanden, mit denen ich persönliche Gespräche hatte, schwächt sich das ab mit der Zeit. Also die merken dann plötzlich, okay, es ist jetzt doch nicht so erfüllend, das ist doch nicht so schön. Und am Ende ist es halt doch nur eine Maschine. Und das wird sich nicht ändern.
Sobald Neugierde nachlässt und man merkt, irgendwann ist es nicht so schön, wenn man nur immer pleased wird, landet man wieder beim Kommunen quasi.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Danke Ihnen vielmals für das Gespräch und Ihre Auskunft, Frau Job.
Ja, sehr gerne. Danke gleichfalls für das Gespräch.
Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir ist eine Beziehung zu einem Menschen aus Fleisch und Blut immer noch 1000-mal lieber. Wer die erwähnten Artikel zu den Elaine Winters und dem 14-jährigen Bub aus Orlando trotzdem noch nachlesen will, findet sie verlinkt in den Shownotes. Mein Name ist Sinal Bisetti und ich entlasse euch wie immer mit irgendeinem Random Fact gesprochen vom Rito Scherer aus dieser Folge. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
In den meisten Ländern ist das Kartenzählen bei Blackjack legal, solange keine Hilfsmittel wie elektronische Geräte gebraucht werden. Allerdings behalten sich die Casinos immer auch das Recht vor, Spieler rauszuwerfen oder ihnen das Spielen zu verbieten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.